Leben mit Vision, sechster Teil. Wir haben fast Bergfest, 14 werden es wohl, ich habe das mal überschlagen, mit 12 komme ich nicht hin. Das letzte Mal haben wir uns darüber unterhalten, wie wir aktiv an unserer Freundschaft mit Gott arbeiten können. Die, die da waren, erinnert euch, für alle anderen, ihr könnt euch die Predigt im Internet herunterladen oder eben hier auch käuflich erwerben, wie ihr wollt, um das nachzuhören. Und wir haben uns angeschaut, wie wir damit umgehen sollten, wenn wir Gott einmal nicht fühlen können. Ich fand, das war ein ganz wichtiger Teil, weil dieses Erlebnis, das hat vielleicht jeder schon mal gehabt, sich von Gott auf Distanz zu fühlen und gar nicht recht zu verstehen, warum kann ich Gott jetzt nicht wahrnehmen? Was ist los? Stimmt mit mir was nicht? Und dann doch eine Entspannung reinzufinden, das muss gar nicht an dir liegen. Aber wie gesagt, hört das einfach nochmal an, wenn nicht schon geschehen. Wir haben damit die Betrachtung des ersten Lebensstils, nämlich wir sind zur Freude Gottes erschaffen, abgeschlossen. Das erste Lebensziel von 5, die wir uns hier im Verlauf dieser Serie anschauen. Heute starten wir mit dem zweiten. Und das heißt, du wurdest als Teil von Gottes Familie erschaffen. Also erstens war zur Freude Gottes und zweitens, jetzt unterhalten wir uns heute und die nächsten ein, zwei Mal darüber, dass wir als Teil von Gottes Familie erschaffen wurden. Erinnert euch, wir haben gesagt, es gibt einen menschlichen Blickpunkt, eine Blickweise, eine Sichtweise, die wir für unser eigenes Leben oder auch für das Leben von anderen haben können. Und es gibt eine göttliche Perspektive, die von einer ganz anderen Position auf unser Leben herunterschaut und die Dinge wahrnimmt, die wir gar nicht sehen. Der Unterschied zwischen Autofahrer und Helikopterpilot. Der eine sieht die nächste Kurve und der andere sieht schon das ganze Straßennetz der Stadt. Und darum ist es wichtig, dass wir uns Gottes Perspektive für unser Leben anschauen, denn nur dann sind wir in der Lage, echte Vision zu bekommen und auch zu leben. Und darum dieses zweite Lebensziel aus Gottes Perspektive, was durch sein Wort, durch die Bibel fundamentiert und zementiert ist, ist eben, du wurdest als Teil von Gottes Familie erschaffen. Im ersten Johannesbrief steht, seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich, Gottes Kinder. Du wurdest erschaffen, um ein Teil von Gottes Familie zu werden. Vielleicht sage ich dir was Neues, aber Gott wünscht sich eine Familie. Und du sollst ein Teil davon sein. Dieses Ziel hatte Gott schon vor deiner Geburt für dein Leben. Die gesamte Bibel erzählt davon, wie Gott eine Familie aufbaut, die ihn liebt, ehrt und mit ihm in Ewigkeit herrschen wird. Das Wort Gottes ist voll davon, vom Alten bis im Neuen Bund hinein. Paulus schreibt, ja, seine eigenen Kinder sollen wir werden durch seinen Sohn Jesus Christus. Das hat Gott schon damals aus Liebe zu uns beschlossen. Und weil Gott Liebe ist, sind ihm Beziehungen sehr wichtig. Er ist ein Beziehungswesen und beschreibt sich selbst in Form einer Familienbeziehung. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Dreieinigkeit ist Gottes Beziehung zu sich selbst. Es ist das perfekte Beispiel für Harmonie in Beziehung. Deshalb sollten wir uns die Zusammenhänge näher anschauen. Gott lebte schon immer in einer von Liebe geprägten Beziehung zu sich selbst. Er war also niemals einsam. Er brauchte keine Familie, aber er wünschte sich eine Familie. Und so fasste er den Entschluss, uns, sie, dich, mich zu schaffen. Uns in seine Familie aufzunehmen und alles mit uns zu teilen, was er besitzt. Denn das macht Gott große Freude. In der Bibel heißt es, es war sein freier Wille, dass er uns durch das Wort der Wahrheit neues Leben geschenkt hat. So sollten wir der Anfang einer neuen Schöpfung sein. Wow. Wenn wir an Jesus Christus glauben, wird Gott zu unserem Vater. Und wir werden seine Kinder. Und die Christen um uns herum, ganz gleich zu welcher Kirche oder Gemeinde, werden zu unseren Brüdern und Schwestern. Und die Gemeinde wird zu unserer geistlichen Familie. Zur Familie Gottes gehören ja alle Christen, die in der Vergangenheit gelebt haben, die in der Gegenwart existieren und die in Zukunft irgendwann einmal leben werden. Die Gottesfamilie ist tatsächlich eine Großfamilie. Jeder Mensch wurde von Gott erschaffen, aber nicht jeder Mensch ist ein Kind Gottes. Auch das ist wahr. Der einzige Weg, ein Kind Gottes zu werden, besteht darin, von Neuem geboren zu werden. Du wirst durch die biologische Geburt Teil deiner menschlichen Familie, aber du wirst durch die geistliche Geburt Teil von Gottes Familie. Denn im Römerbrief heißt es, der Geist Gottes macht euch zu Gottes Kindern. Wir haben ja in der Osterpredigt auch da ein bisschen reingeschaut und uns darüber unterhalten, ja, was meinte denn Jesus zu dem Nikodemus, zu diesem oberreligiösen Lehrer seiner Zeit, wenn er ihm sagte, du musst von Neuem geboren werden. Das war ein Schlüsselelement in seinem Leben und auch im Leben von mir und im Leben von, denke ich, jedem anderen Christen rauszufinden, dass tatsächlich, so wie ich bin, ich vor Gott nicht bestehen kann. Aber durch eine neue Geburt, durch dieses kostenlose Erlebnis, was Gott jedem Menschen zur Verfügung stellen möchte, wo er sagt, das ist das Ziel, da geht's richtig los, da fängt's richtig an, das ist der Turbo deines Lebensglücks, diese neue Geburt. So, die Einladung, ein Teil von Gottes Familie zu werden, gilt allen Menschen. Aber diese Bedingung, den Glauben an Jesus Christus, die steht und die zählt auch. Deine geistliche Familie ist sogar wichtiger als deine biologische Familie, weil diese nämlich in Ewigkeit Bestand haben wird. Jedes Familienbande, die wir hier haben, wird spätestens durch den Tod beendet, unterbrochen. Aber die Familie, die wir im Geistlichen bilden, die bleibt in Ewigkeit unverändert. Das heißt, wir sehen uns da oben irgendwann wieder, werden vielleicht zu unterschiedlichen Zeitpunkten dieses Leben hier beenden, aber da oben geht es in eine Ewigkeit mit Gott und mit dieser Familie, und zwar dieser globalen Familie weiter. Unsere Familien auf dieser Erde sind wundervolle Geschenke Gottes, aber sie sind zeitlich begrenzt und zerbrechlich, oft zerbrochen durch Scheidung, durch räumliche Entfernung, durch das Älterwerden und schließlich eben durch den Tod. Unsere geistliche Familie dagegen, also die Gemeinschaft der Christen, wird auch in Ewigkeit Bestand haben. Sie schafft eine stärkere und dauerhafte Einheit als Blutsverwandtschaft. Um echte Familienbeziehungen zu schaffen, schuf Gott neben der universellen Gemeinde, die ich eben beschrieb, Christen aller Zeiten, aller Orte, eben auch die lokale Gemeinde oder Ortsgemeinde genannt. Jeder Christ hat die spezifische Berufung, zu einer lokalen Gemeinde dazuzugehören. Das ist Gottes Plan. Paulus beschreibt die Gemeinde unter anderem als ein Bauwerk, was aus lebendigen Steinen besteht. Wir haben ja hier so ein paar Maurer und so unter uns. Und wenn ihr so in alten Zeiten gelebt hättet, wo die Steine eben nicht alle eine Form hatten, sondern eben individuell waren und irgendwo eingepasst wurden, dann wusstet ihr, dass jeder Stein seinen Platz in einem Bauwerk fand. Und nicht jeder Stein universell überall hineinpasste. Das würde heißen, alle Christen wären ja eigentlich gleich. Aber das ist nicht so. Gott hat jeden von uns einzigartig geschaffen. Auch mit seinen Gaben, mit seinen Fähigkeiten, seiner Berufung. Und so passt du als Christ in eine lokale Gemeinde zu einer Zeit. Das kann sich möglicherweise mal ändern, wenn die Berufung sich verändert oder andere Dinge ins Leben kommen. Aber es gibt eine lokale Gemeinde, wo dein Platz ist, wo du als Stein hineinpasst wie kein anderer. Jeder andere, der diesen Platz versucht auszufüllen, wird sich überanstrengen und wird irgendwann frustriert aufhören. Das ist der Grund, warum wir hier in der Gemeinde keinen Dienst beginnen, wenn nicht vorher jemand da ist, der diese Berufung mitbringt und auch die Bereitschaft, das zu tun. Weil alles andere wäre wieder Menschenwerk. Wenn wir Gott fragen, wird er uns sagen, zu welcher lokalen Gemeinde er uns berufen hat. Das habe ich mir angewöhnt, jedem Menschen zu sagen, der sich gerne dem Christuszentrum anschließen möchte. Sage ich, bitte sprich mit Gott vorher drüber. Ich möchte keinen hier sitzen haben in dieser Gemeinde, der eigentlich ganz woanders hinberufen ist. Weil das tut dir nicht gut und das tut uns als Gemeinde nicht gut. Wir möchten, dass wir in Gottes Willen sind. Und Gott ist der Herr der Gemeinde. Nicht der Pastor, nicht der Vorstand. Der Herr Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Und er weiß genau, wo dein Platz ist und wo mein Platz ist. So als lebendiger Stein passt du genau in ein solches geistiges Haus. Darum ist es so wichtig, Gottes Anweisung zu folgen. Oft ist es so, oder meistens kann ich sogar sagen, dass die Gemeinde, durch die wir Christus kennengelernt haben, unsere geistliche Heimat wird. Das ist der Normalfall. Das ist so normal, wie die Familie, in die du hineingeboren wurdest, auch deine Familie geworden ist. Die Adoption und all diese Dinge, die es da gibt, oder Pflegefamilien, das ist ja nicht Gottes erster Plan, oder? Wir waren hineingeboren in eine Familie, damit wir dort Schutz bekommen, Ernährung und Förderung in jeder Hinsicht. So, das ist meistens so. Ich sage meistens, weil es durchaus auch Ausnahmen gibt. Was für Vorteile hat denn die Zugehörigkeit zu Gottes Familie? Zunächst mal gibt es Geburtstagsgeschenke für dich, wenn du in eine Familie Gottes hineinkommst. Es gibt zunächst einen Familiennamen. Du nennst dich Christ. Oder in der lokalen Familie, dann nennst du dich Mitglied von Gemeinde X oder Y. Dann gibt es sowas wie eine Familienähnlichkeit. Du stellst sie fest, bei anderen Christen denkst, also der ist ja mal gerade ganz anders gebildet, ganz anders vom Typ, von der Persönlichkeit her. Und doch ist da eine Familienähnlichkeit drin. Weil, wenn du mir in die Augen schaust, dann siehst du auch in ihm dieses Stück von Jesus, was uns als Christen doch auch so attraktiv für andere macht. Weil die schauen gerne, wenn da jemand ist, der positiv ist, der ermutigt, der den Geist Christi transportiert. Und dann gibt es Vorrechte dieser Familie. Du gehörst dazu, du bist nicht nur Gast. Den vertrauten Umgang mit anderen Familienangehörigen zum Beispiel, den hat nicht jeder. In meiner Familie, in meiner biologischen Familie, da ist es was Besonderes, wenn wir zusammen am Tisch sitzen und Gemeinschaft haben zusammen. Da kann nicht jeder genauso da hineinkommen und genau dasselbe erleben. Freunde und Gäste gibt es, aber Familie ist was Einzigartiges, oder? Und dann gibt es das Familienerbe. Oh, du bist Mitglied einer Familie, die nicht arm ist. Manch einer wünscht sich das ja, ne? So gerade die Singles unter euch, vielleicht Menschen richtig reichen Ehepartner, das wäre schon toll, wenn der dann noch Christ ist, perfekt. Aber ich sag dir, eigentlich hast du es schon. Eigentlich bist du längst der reiche Teil in der Ehe, die dann irgendwann entstehen wird, weil du hast ein gewaltiges Erbe durch Jesus Christus. Die Bibel macht es deutlich, sie sagt, und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben, denen alles gehört, was Gott versprochen hat. Das Neue Testament betont das reiche Erbe, das wir bekommen, denn Paulus schreibt dazu, Gott, dem ich diene, wird euch alles geben, was ihr braucht, so gewiss er euch durch Jesus Christus am Reichtum seiner Herrlichkeit teilhaben lässt. Als Kinder Gottes, ihr Lieben, haben wir Anteil an den Reichtümern der Familie. Hier auf dieser Erde erhalten wir seine unschätzbaren Reichtümer wie seine Gnade, seine Freundlichkeit, seine Geduld, seine Herrlichkeit, seine Weisheit, seine Kraft und seine Barmherzigkeit. Wir sind bestimmt zu einem Leben im Wohlstand. Was nicht heißt, dass jeder von uns Millionär werden muss. Aber Wohlstand heißt ein Wohlstehen in jederlei Hinsicht, auch im finanziellen Bereich. Da tun sich einige Christen ganz schwer, sich das vorzustellen. Jesus wurde arm, damit wir reich sind. Das heißt, damit du dein Auto bezahlen kannst, was du brauchst. Die Wohnung oder das Haus. Damit du mehr hast, als du brauchst. Und außerdem haben wir Zugang zu dem Tausch am Kreuz. Neben diesen Dingen, die ich nicht runter abwerten will, sondern im Gegenteil. Gnade, ihr Lieben. Da ist so ziemlich alles mit verbunden, was ich jetzt gleich aufzähle. Denn ohne Gnade, jemand sagte mal, wenn du die Augen zumachst, dann weißt du, was dir ist, wenn du nicht in Christus gefunden wirst. Das ist so. Wenn ich die Augen zu habe, dann ist nichts mehr da. Vielleicht noch ein Traum, aber nichts mehr zu fassen. Aber wenn ich in Christus bin, dann gehört das mir, was in ihm ist. Und in ihm sind alle Reichtümer, die ich jemals brauchen werde. Dieser Tausch am Kreuz meint, Jesus nahm unsere Sünde auf sich, damit wir Vergebung empfangen konnten. Er trug unsere Verlorenheit und Gottesferne, damit wir zurück zu unserem himmlischen Vater und eben in seine Familie kommen können. Er nahm unseren Tod, damit er uns sein Leben geben kann, das in Ewigkeit ist, nicht nur auf Zeit. Wir Christen brauchen keine Angst mehr haben vom Tod. Der Tod hat seinen Schrecken verloren, weil wir wissen, es ist nur unser Portal in die Ewigkeit. Er trug dort all unsere Krankheiten, damit wir heil sein können und gesund sein können. Am Kreuz wurde dieser Tausch perfekt gemacht. Er trug all unsere Armut, damit wir in jeder Hinsicht Wohlstand haben können. Und er trug all unser Versagen, damit wir erfolgreich sein können. Ja, ich glaube, dass wir Christen die potenziell erfolgreichsten Menschen dieser Erde sind. Nicht jeder hat dieses Potenzial schon angekratzt, aber es ist da. Für manch einen vielleicht so wie die schönen Skulpturen Michelangelos in dem großen Felsbrocken. Vielleicht brauchst du erstmal eine Vision, um das überhaupt zu sehen, was da ist, um dann den Meißel und den Hammer anzusetzen und diese Skulptur zu befreien aus diesem hohen Stein, den du vielleicht noch in dir selbst siehst. Aber glaub mir, Gott sieht viel mehr in deinem und in ihrem Leben, als wir selbst wahrnehmen, wenn wir in den Spiegel schauen oder auch wenn wir einen Rückblick machen auf das, was wir bisher geleistet haben. Gott sieht ganz andere Dinge darin. Und das ist eins der Ziele, warum wir hier dieses Jahr über dieses Thema so im Schwerpunkt reden. Leben mit Vision, weil Leben ohne Vision ist kein Leben. Das ist Existenz. Wenn ich keinen Blick mehr habe für das, was kommt, für das, was sein soll, für das, wofür ich da bin, dann ist mein Leben grau. Und ich betrüge mich oft selbst mit anderen scheinbar tollen Dingen, die doch so schnell vergehen und oft so viel Schaden anrichten. Paulus schreibt im Epheserbrief, 1. Kapitel, eröffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Ehre sei Gott dafür. Und im Himmel angekommen geht's weiter mit diesem Erbe. Wir werden die Ewigkeit mit Gott verbringen. Wir werden mit Christus, wir werden ganz ähnlich werden seiner Persönlichkeit. Wir werden von Schmerz, Leid und Tod befreit sein. Da werden wir belohnt und in verschiedene Positionen eingesetzt werden. Und wir werden die Herrlichkeit Christi mit ihm teilen. All das verrät uns die Bibel jetzt schon über das, was kommt. Was für ein Erbe. Du ahnst vielleicht jetzt, dass du viel reicher bist, als du es dir erträumt hast. Die Bibel macht deutlich, dass wir ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe haben, das Gott in seinem Reich für uns bereithält. Das lässt uns Petrus wissen. Petrus, 1. Petrus 1, Vers 4. Das bedeutet, dass dein ewiges Leben unbezahlbar, rein und sicher ist und ewig Bestand haben wird. Niemand kann es dir wegnehmen. Es kann weder durch Krieg, Naturkatastrophen noch durch eine schlechte Wirtschaftslage zerstört werden. Mitten in der Rezession oder in der Depression bleibt dein Erbe unangetastet. Selbst als Hartz-IV-Empfänger kann niemand an dein Erbe ran. Gut, oder? Du solltest dich auf dieses ewige Leben freuen, auf dieses ewige Erbe und darauf hinarbeiten und nicht auf deine Rente. Wer nur auf seine Rente hinarbeitet, hat nicht verstanden, warum er eigentlich hier ist. Denn die Rente ist nur eine kleine Station. Eine, die dich mehr freisetzt, Gottes Willen zu tun, als je zuvor. Dann lass uns doch mal über die Taufe reden. Die Taufe macht die Zugehörigkeit zur Familie Gottes nämlich deutlich. Richtig funktionierende Familien haben einen gesunden Familienstolz. Amen. Ihre Mitglieder schämen sich nicht, als Teil der Familie erkannt zu werden. Doch traurigerweise habe ich schon viele gläubige Menschen getroffen, die sich bisher nicht öffentlich als Christen zu erkennen gegeben haben, indem sie sich haben taufen lassen. Die Taufe ist kein zur freien Wahl stehendes Ritual, das man beliebig aufschieben kann. Sie kennzeichnet deine Zugehörigkeit zur Familie Gottes. Durch die Taufe erklärst du öffentlich, ich gehöre Gott. Bist du getauft? Jesus hat allen Familienmitgliedern aufgetragen, sich taufen zu lassen. Er sagte nämlich, Matthäus 28, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe. Ich denke, ich brauche euch nicht sagen, dass Kindertaufe nicht die biblische Taufe ist. Das ist etwas, was aus Religion und Tradition entstand. Hat eine eigene Geschichte, spare ich mir jetzt die Erklärung. Aber ihr werdet in der Bibel keine Kindertaufe finden und auch keine Anweisung, das zu tun. Im Gegenteil, es heißt immer darum, erstmal bekehre dich, werde jünger und dann lasse dich taufen. Ich habe mich lange gefragt, warum der Missionsauftrag die Taufe ebenso stark betont wie Evangelisation und Lehre. Warum ist die Taufe so wichtig? Dann verstand ich, dass die Taufe eine weitere wichtige Absicht Gottes für dein Leben symbolisiert. Du sollst an der ewigen Gemeinschaft der Familie Gottes Anteil haben. Und die Taufe besitzt eine reichhaltige Bedeutung. Sie bedeutet zum einen deinen Glauben. Sie bezeugt deinen Glauben. Durch die Taufe bezeugst du deinen Glauben. Sie gibt dir Anteil an Jesus Sterben und Auferstehen. Sie symbolisiert das Sterben deines alten Lebens und das Auferstehung des neuen Lebens in Jesus Christus, was du empfangen hast. Eine wundervolle Symbolik. Sie feiert auch deine Aufnahme in die Familie Gottes. Viele, die sich hier taufen ließen, machen hinterher eine ordentliche Party. Finde ich absolut angebracht. Mit allen Freunden und Bekannten und essen was Feines und freuen sich und feiern, dass das hier wirklich geschehen ist, dass sie in der Familie Gottes jetzt echt mit dabei sind. Nicht nur als Gast und Zaungast, sondern als Mitglied, als Glied an diesem Leib. Die Taufe ist der äußere Ausdruck einer geistlichen Wirklichkeit. Sie zeigt, was geschah, als Gott uns in seine Familie aufnahm. Wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören darum durch die Taufe zu dem einen Leib Christi. Ganz gleich, ob wir Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sind, sagt Paulus im 1. Korintherbrief. Die Taufe macht dich nicht zu einem Mitglied der Familie Gottes, das kann nur der Glaube tun. Der Glaube an Jesus Christus. Die Taufe zeigt aber nach außen, dass du zur Familie Gottes gehörst. So wie ein Ehering eine sichtbare Erinnerung an eine Entscheidung ist, die ich einmal getroffen habe, am 28.06.1990. So ist die Taufe ein sichtbares Zeichen dafür, dass ich eine Entscheidung für Gott getroffen habe und dass ich ihm wirklich gehöre. Nicht nur so halb und nicht nur so ein paar Sachen mitnehmen will, die mir gut tun, sondern dass ich wirklich mein Leben Gott weihe. So, die Taufe bedeutet Verbindung. Und Verbindung bedeutet Verbindlichkeit. Das ist ein sehr unpopuläres Wort in Deutschland. Möge sich das wieder ändern, wir arbeiten hart dran. Ich glaube, Verbindlichkeit ist eines der schönsten Wörter auf diesem Planeten. Weil Verbindlichkeit heißt Schutz, heißt Stärke, heißt Freundschaft, heißt Beziehung. Verbindlichkeit ist viel mehr als irgendeine Mitgliedschaft und irgendeine, ich muss jetzt was tun, was ich eigentlich gar nicht tun will. Das ist nicht Verbindlichkeit, das ist Dummheit oder Manipulation. Verbindlichkeit heißt, ich mach mich eins mit etwas, was größer ist als ich selbst. Im Orient der Zeit Jesu war die Taufe immer mit der verbindlichen Zugehörigkeit zu einer religiösen Gemeinschaft oder Glaubensrichtung verbunden. Das haben nicht die Christen erfunden. Das war auch schon vorher da. Wer sich taufen ließ, war ganz klar, der gehörte auch zur lokalen Gruppe dieser Religionsgemeinschaft. Am Pfingsttag wurden so 3000 Menschen am selben Tag getauft, an dem sie sich für Christus entschieden haben. Das ist etwas, was ja manche Gemeinden auch tun, wo wir aber gesagt haben, das passt nicht in unsere Kultur. Ein Deutscher bekehrt sich vielleicht an einem Tag, aber das heißt noch nicht, dass er sich wirklich verbindlich einer lokalen Gemeinde anschließt. Vielleicht kann jemand mal die Tür schließen da draußen. Niemand musste diesen Menschen erklären, dass sie nun verbindliche Mitglieder der christlichen Gemeinde von Jerusalem waren. Das war zu Pfingsten keine Notwendigkeit, das wusste jeder, das war klar. Heute hier in Deutschland sieht das ganz anders aus. Wir sind hier geprägt vom Humanismus und auch von der Lehre des Individualismus und haben daher eher eine weiter verbreitete Unverbindlichkeit in unserer Gesellschaft als Verbindlichkeit. Ja, Verbindlichkeit gilt sogar hier und da inzwischen als Schwäche und als sich abhängig machen und so weiter. Was bringt es mir, ist oft das eigentliche Anliegen. Und so wird Verbindlichkeit oft nur so lange aufrecht erhalten, wie es mir etwas einbringt. Ich gehöre so lange zu einem Verein oder Sportclub, solange er mir gut tut. Ich gehöre so lange zu einer Partei, solange es mir Vorteile bringt. Ich bleibe meinem Partner so lange treu, bis ich einen besseren für mich gefunden habe. Viele Menschen in unserem Land sind nur noch deshalb Mitglied in einer Kirche, weil sie dort heiraten möchten oder von ihr einmal beerdigt werden möchten. Das ist eine traurige Tatsache. Wir hier im Christuszentrum, wir pflegen eine geistliche Verlobungszeit einzuhalten. Ich sage jedem, der hier heiraten möchte, Bedingung 1, ihr müsst ein Ehevorbereitungsseminar hier mitgemacht haben mit 8 Treffen. Und Bedingung 2, ihr habt eine Verlobungszeit von mindestens einem halben Jahr. Mir ist lieber ein Jahr, weil das ist eine Zeit, wo ich viel herausfinde erstmal und mir wirklich sicher sein oder werden kann, ist das wirklich mein Partner. Oder sind nur meine Hormone gerade mal auf dem Höhepunkt und haben irgendwas an Verlangen. Das kann ja nicht der einzige Grund sein. Und so pflegen wir hier auch eine geistige Verlobungszeit, ehe wir uns mit neuen Mitgliedern trauen. Es hat mal jemand gesagt, Mitglied in eurer Gemeinde zu werden, ist schwieriger als eine Audienz beim Papst zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das so ist, ich habe das noch nie versucht. Ist auch nicht wirklich so. Ist nicht wirklich so. Aber wir sagen, beide Parteien sollen sich klar sein, dass es wirklich im Willen Gottes geschieht. Und dafür muss ich ein bisschen was vom anderen wissen. Wir müssen einander kennenlernen. Auch jemand, der sich hier jetzt vielleicht voll Begeisterung für Jesus entscheidet und auch wirklich merkt, Mensch, Gott ist da und es passiert ganz viel, der sollte auch die Familie kennenlernen, ehe er sich ihr anschließt. Ich finde, das ist ein guter Brauch. Sollte wissen, wo geht das Schiff hin, auf das ich aufsteige? Ist das die Richtung, wo ich mitfahren möchte? Oder werde ich im nächsten Hafen schon wieder abspringen, weil es mir zu lang ist oder weil das Reiseziel mir nicht zusagt? So laden wir interessierte Menschen ein, zuerst einmal die Familie kennenzulernen, um Gottes Willen herauszufinden, ehe wir durch die Taufe dann die Mitgliedschaft festmachen. So muss jemand wenigstens 6 Monate Teil einer Kleingruppe gewesen sein. Also dort noch eine kleinere Einheit dieser Lokalgemeinde kennenlernen und dort Beziehungen aufbauen, Menschen kennenlernen. Beziehungen bauen ist so wichtig. Alles hängt daran. Gemeinde ist nicht Projekte oder Programme. Gemeinde ist Beziehung. Miteinander in Beziehung zu stehen, das ist das wirklich Kostbare. Dann gibt es einen Glaubensgrundkurs, den jeder mitmachen muss. Wir nennen das hier Begegnungswochenende. Und in diesem Prozess bekommt man ganz klar mit, was ist die theologische Richtung dieser Gemeinde, an was glauben wir, von was gehen wir aus, was lehnen wir auch eventuell ab, sodass auch hier eine Klarheit ist. Ich weiß, wer ist das eigentlich, Christuszentrum Limburg? Weil im Gottesdienst vielleicht kriegt man gar nicht alles mit, wenn man nicht immer da ist und so. Gibt es ja auch Schwerpunkte. Und solch ein Kurs wird 1 bis 2 Mal im Jahr von uns angeboten und dauert 4 Samstage und ein Wochenende. Das Wochenende verbringen wir zusammen in einem Hotel oder einem Jugendgästehaus. Und dort an diesem Wochenende, ihr Lieben, da dienen wir Menschen sehr intensiv. Und ich darf sagen, das sind die intensivsten Seminare, die ich in meinem Leben jemals erlebt habe. Das sind diese Begegnungswochenenden, wo ich auch eben gesagt habe, wir haben jetzt für das nächste den Flyer fertig, sodass man sich ab jetzt anmelden kann. Wir haben 22 Teilnehmerplätze gebucht und wir gehen da ganz strikt nach Reihenfolge der Anmeldung. Das nächste ist eben am 31. August bis zum 2. September diesen Jahres. Und für die Hörer der Aktion Briefe mit Vision, ihr werdet diese Predigt hier erst ein bisschen später in eurem Briefkasten finden. Hier wird voraussichtlich vom 22. bis 24. August 2008 unser nächstes Begegnungswochenende stattfinden. Wenn also jemand hier Interesse hat und gerne dabei sein möchte, bitte gebt uns Bescheid im Gemeindebüro und wir senden euch dann Anmeldeunterlagen zu. Was wirklich zählt? Was ist das Wichtigste? Wenn ich aber keine Liebe habe, dann nützt mir alles nichts, steht im 1. Korintherbrief. Oder im 2. Johannes. Eure ganze Gemeinde möchte ich jetzt an das wichtigste Gebot erinnern. Wir sollen einander lieben. Diese Liebe zeigt sich darin, dass wir nach Gottes Geboten leben. Nicht nur in Hollywood, ihr Lieben. Im Leben dreht sich alles um Liebe. Und zwar um richtige Liebe. Nicht um die Hollywood-Kitsch-Romantik-Liebe, sondern um echte Liebe. Weil Gott Liebe ist, möchte er Ihnen und euch vor allem beibringen, wie ihr lieben könnt. Wenn wir lieben, dann sind wir ihm am ähnlichsten. Und deshalb ist die Liebe auch die Grundlage aller Gebote, die er uns gegeben hat. Denn er sagt uns durch sein Wort, denn das ganze Gesetz ist erfüllt in dem einen Wort. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich sage euch aber auch, selbstlose Liebe zu lernen, ist keine einfache Aufgabe. Es läuft unserer ich-bezogenen Natur zuwider. Aus diesem Grund gibt Gott uns unser ganzes Leben lang Zeit, es zu lernen. Ich habe noch keinen gefunden, der nach einem Jahr Christsein ein perfekter Liebhaber in der Definition Gottes gewesen wäre. Je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie viel ich noch zu lernen habe. Auch im Bereich Liebe. Wie viel Mangel noch da ist und wie unähnlich ich in manchen Bereichen Gott noch bin. Obwohl ich doch so danach strebe, ihm ähnlich zu sein. Und das beruhigt mich dann, dass wir Zeit haben. Ein Leben lang Zeit, diese Dinge zu lernen, darauf zuzugehen, uns verändern zu lassen. Natürlich wäre es Gott am liebsten, dass wir jeden lieben. Aber ihm ist besonders wichtig, dass wir die anderen Mitglieder seiner Familie lieben. Da fängt erstmal alles an. Petrus sagt uns, ehrt alle Menschen und liebt die Brüder und Schwestern. Paulus sagt fast das Gleiche. Er sagt, solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, besonders aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Manche versuchen ja die ganze Welt zu lieben, auch Christen. Ja? aber vergessen dann ihre eigene Familie, ihre eigenen Ehepartner. Und der kriegt immer nur die kalte Schulter gezeigt, wenn er nicht so zieht, wie er soll. Aber alle anderen werden dann geliebt. Das ist nicht die Liebe Gottes. Warum besteht Gott darauf, dass wir unseren geistlichen Brüdern und Schwestern besondere Liebe und Aufmerksamkeit zukommen lassen? Warum sollen wir sie vorrangig lieben? Weil Gott will, dass die Familie Gottes in erster Linie durch ihre Liebe füreinander bekannt ist. Jesus sagt, dass unsere Liebe untereinander, nicht unsere reine Lehre, unser größtes Zeugnis für die Welt sein soll. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, heißt es dort im Johannesevangelium. Im Himmel werden wir Gottes Familie immer um uns haben, aber vorher haben wir noch ein hartes Stück Arbeit vor uns, um uns auf eine Ewigkeit voller Liebe vorzubereiten. Gott trainiert uns, indem er uns bestimmte Familienpflichten auferlegt. Und am meisten Wert legt er dabei darauf, dass wir üben, einander zu lieben. Und das ist doch richtig herausfordernd, oder? Vor allem die, wo ihr ja genau die Schwächen kennt. Ihr könntet ja den Finger drauflegen, wo da jemand nicht richtig ist oder nicht klarkommt. Oder du solltest regelmäßig engen Kontakt zu anderen Christen pflegen, damit du deine Fähigkeit zu lieben praktizieren kannst. Nur das Sonntagsgesicht von einem Christen zu sehen, das wäre mir zu wenig. Iris und ich, wir achten darauf, dass wir regelmäßig, fast wöchentlich, Christen einladen zu uns und Gemeinschaft haben und lieben lernen. Die sind sehr unterschiedlich, diese Menschen. Auch unsere Zwölfergruppen sind sehr unterschiedliche Menschen. Keiner ist so wie ich von meinen 12 und auch von Iris ihren 12 ist keine Frau so wie sie. Sind ganz andere Persönlichkeiten in jederlei Hinsicht. Und das ist spannend, wenn man so zusammenkommt. Auch hier heute sitzen Menschen nebeneinander, die würden sich in der freien Welt draußen vermutlich gar nicht allzu nahe kommen. Weil in ganz anderen Terrains euch bewegt. Andere Arbeitsstätten. Da kommt vielleicht der Professor niemals mit dem Arbeiter zusammen oder der Hartz-IV-Empfänger, der lernt den Doktor so und so nie kennen. Das ist hier anders. In der Gemeinde wissen wir, dass unser Stand, den wir weltlich haben, nicht wirklich, dass es was zählt. Wir dürfen dankbar dafür sein, dürfen das einsetzen für das Reich Gottes, aber wichtiger ist, wer wir in Gottes Augen sind. Und wenn wir das erkennen, dann fällt es nicht schwer, einander zu lieben. Auch gerade nicht, wenn wir Schwächen sehen von jemandem. Liebe lässt sich nicht in der Isolation lernen. Ein Eremit lernt nicht zu lieben. Der schützt sich vor irgendwas, was ihm mal wehgetan hat, aber er kommt nie an. Du musst dich mit Menschen umgeben. Mit Menschen abgeben, mit schwierigen, unvollkommenen und frustrierenden Menschen. Denn weißt du was? Der wichtigste Satz von heute, den merkt euch. Liebe ist eine Entscheidung und kein Gefühl. Hollywood suggeriert uns was anderes. Aber wenn du schon ein paar Jahre auf diesem Planeten lebst, weißt du, dass ich recht habe. Liebe ist eine Entscheidung, der Gefühle folgen, jawohl. Aber Liebe ist eine Entscheidung. Wenn ich meine Frau immer nur geliebt hätte, wenn ich die Gefühle hätte, dann hätte ich viel Zeit sie nicht geliebt. Weil es auch Zeiten gab, wo wir Auseinandersetzungen hatten, wo wir andere Ziele hatten. Wisst ihr? Aber eine Entscheidung, jemanden zu lieben, ist bedingungslos. Das ist das Eheversprechen, was wir gegeben haben. In guten wie in schlechten Zeiten. Jede Ehe geht auch mal durch schlechte Zeiten, sonst wäre es keine. Aber dann festzuhalten, sagen, meine Entscheidung steht. Ganz egal, was geschieht. Ganz egal, ob wir uns gerade mal gar nicht verstehen. Ob scheinbar unsere Ehe am Ende ist. Wir halten fest daran, wir vertrauen, dass das H zwischen den beiden Es, der Herr, die Verbindung wiederherstellt. Amen. Wir haben das erlebt. Kann ich hier wirklich sagen, wir haben das erlebt. 100%ige Wiederherstellung. Wir wissen, dass das möglich ist. Wir müssen manchmal auch mal was durchhalten und aushalten. So Helmut Kohl, unser Altbundeskanzler, das war so ein Mann. Da habe ich diese Fähigkeit sehr, sehr geschätzt. Der konnte was aussitzen. Der hat viel aushalten müssen. Dicke Haut, wird dir mal als Elefant dargestellt, so in verschiedenen Karikaturen. Ja, und das ist eine Fähigkeit, die wir Christen auch haben sollten. Etwas auszusitzen, etwas auszuhalten, wenn wir wissen, was wahr ist. Und es nicht von unseren Gefühlen manipulieren lassen, heute so und morgen so. Oh, ich liebe dich so sehr und ich hasse dich so sehr. Und kennt ihr diese Lieder der Schlagerszene? Ich liebe dich und ich hasse dich. Das ist genau das, was sonst geschieht, wenn ich nicht verstehe, dass Liebe eine Entscheidung ist. Wenn ich heute eine Entscheidung treffe und die mit Worten unterfütter, und meinem Partner das sage oder auch meinem Freund sage, du, ich stehe zu dir, ich verstehe jetzt gerade nicht, was du machst, aber unserer Freundschaft soll das nicht schaden.
ich liebe dich als Freund, ich halte zu dir. Und ich bete, dass Gott dir hilft hier raus. Und das ist dann mehr als sich abzuwenden, weil was schwierig läuft. Durch die Gemeinschaft lernen wir drei wichtige Dinge. Erstens, ein Leben ohne Liebe ist wertlos. Paulus sagt dies ganz klar, wenn ich aber keine Liebe habe, dann nützt mir alles nichts. Das stimmt. Gott sagt, dass Beziehungen das Wichtigste in unserem Leben sind. In 4 der 10 Gebote geht es um unsere Beziehung zu Gott. Die anderen 6 beschäftigen sich mit unseren Beziehungen zu Mitmenschen. Aber in allen 10 Geboten geht es um Beziehungen. Später fasste Jesus zusammen, was Gott am wichtigsten ist. Liebe Gott, sagt er, liebe dich selbst und liebe die Menschen. Diese 3 Dinge. Er sagte, liebe Gott den Herrn von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig aber ist das zweite. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Nachdem wir gelernt haben, Gott zu lieben, durch die Anbetung, haben wir schon drüber gesprochen, besteht die nächste Aufgabe unseres Lebens darin, unsere Mitmenschen lieben zu lernen. Beziehung, nicht der Erwerb von Besitz oder hervorragende Leistung, sind das Einzige, was wirklich zählt. Beziehung. Weshalb akzeptieren wir es dann, dass Beziehungen in unserem Leben immer zu kurz kommen? Wenn unser Terminkalender zu voll wird, beschneiden wir immer zuerst unsere Beziehungen und reduzieren die Zeit, Energie und Aufmerksamkeit, die liebevolle Beziehungen eigentlich brauchen. Was Gott wirklich wichtig ist, wird durch das ersetzt, was wir als dringlich empfinden. Geschäftigkeit ist ein großer Feind von Beziehungen. Wir sind völlig damit beschäftigt, ein gutes Einkommen zu haben, unsere Arbeit zu erledigen, Rechnungen zu bezahlen und Ziele zu erreichen, als seien dies die zentralen Dinge des Lebens. Aber sie sind es nicht. Das Wichtigste im Leben ist es, lieben zu lernen. Zuerst Gott und dann die Menschen. Leben ohne Liebe ist nichts. Zweitens, Liebe hat ewigen Bestand. Das ist ein weiterer Grund, warum Liebe für uns die höchste Priorität haben sollte. Im 1. Korintherbrief schreibt Paulus, und so bleiben Glaube, Liebe und Hoffnung, diese 3. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Liebe hinterlässt ein Vermächtnis, ihr Lieben. Unser Umgang mit Menschen hinterlässt einen größeren Eindruck in dieser Welt als unser Besitz oder unsere Leistung. Wie wir mit Menschen umgehen, mit welcher Achtung und Wertschätzung und Liebe, spricht eine viel lautere Sprache als all die anderen Dinge, wo wir manchmal für geehrt werden und die wir für so wichtig erachten. Mutter Teresa fasste diese Wahrheit in Worten zusammen, als sie sagte, es kommt nicht darauf an, was sie tun, sondern mit wie viel Liebe sie es tun. Die Liebe ist das Geheimnis eines dauerhaften Vermächtnisses. Wisst ihr, ich stand schon am Sterbebett von einigen Menschen, die sich kurz davor befanden, in die Ewigkeit hinüberzugehen. Aber keiner, kein einziger von ihnen sagte, bitte bring mir meine Diplome, meine Zertifikate, meine Pokale, meine Auszeichnung. Ich möchte sie noch ein letztes Mal anschauen. Zeig mir meine Preise, meine Medaillen, die goldene Uhr, die ich bekommen habe. Keiner. Wenn das Leben auf dieser Erde zu Ende geht, dann umgeben sich Menschen nicht mehr mit Dingen. Sie wollen Menschen um sich haben. Menschen, die sie lieben und zu denen sie enge Beziehungen haben. In unserer letzten Stunde werden wir verstehen, dass im Leben nur Beziehungen zählen. Es ist weise, diese Wahrheit lieber früher als später zu lernen. Warte nicht, bis du selbst auf dem Sterbebett liegst, um herauszufinden, dass nichts im Leben so wichtig ist. Drittens, wir werden in der Ewigkeit an unserem Liebespegel beurteilt werden. Wenn wir in die Ewigkeit kommen, werden wir alles zurücklassen. Das Einzige, was du und ich mitnehmen, wird unser Charakter sein. In diesem Wissen möchte ich dir folgenden Vorschlag machen. Knie oder setze dich morgens nach dem Aufwachen zuerst einmal hin und bete Folgendes. Herr, es ist unwichtig, was ich heute alles schaffe, aber ich möchte Zeit damit verbringen, dich zu lieben und die Menschen um mich herum zu lieben. Denn das zählt in meinem Leben. Ich will diesen Tag nicht vergeuden. Warum sollte Gott dir noch einen weiteren Tag schenken, wenn du ihn sowieso verschwendest? Ich bete dieses Gebet seit Monaten. Hat mein Leben verändert, mein Dienst verändert und meine Werte verändert. Ich möchte euch ermutigen, das zu tun. Der beste Ausdruck von Liebe ist übrigens Zeit. Zeit. Wie wichtig dir etwas ist, lässt sich daran messen, wie viel Zeit du darauf verwendest. Wenn du wissen willst, was einem Menschen wirklich wichtig ist, dann achte darauf, wie viel Zeit er darin investiert. Und auch Geld. Weil Geld ist nichts anderes als verbriefte Zeit. Geld ist dein Gegenwert für deine Arbeitszeit, deine Arbeitskraft, deine Kreativität und deine Lebensleistung. Also auch eigentlich ein Ausdruck für Zeit. Zeit ist dein wertvollstes Geschenk, weil du nur eine begrenzte Menge davon besitzt. Manchmal kommen Menschen zu mir und sagen, ich habe keine Zeit, das zu tun oder das zu tun. Dann werde ich immer ganz traurig. Ich sage manchmal Sätze wie, wusstest du, dass Angela Merkel nicht mehr Zeit hat als du? Kein Mensch auf diesem Planeten hat an einem Tag mehr Zeit als du. Sie alle haben diese 24 Stunden. Doch was sie daraus machen, ist eine ganz andere Sache. Du kannst mehr Geld verdienen, aber du kannst nicht mehr Zeit verdienen. Lebensverlängernde Maßnahmen sind in der Regel nicht wirklich das Wort wert. Denn oft ist es nicht mehr ein Leben, was da verlängert wird, sondern nur noch eine Existenz. Leben kannst du nicht verlängern. Dein Leben steht in Gottes Hand, das ist fest. Wenn du jemandem deine Zeit opferst, dann gibst du ihm einen Teil deines Lebens, den du niemals wiederbekommen wirst. Dein Leben ist die Zeit, die du zur Verfügung hast. Deshalb ist Zeit das größte Geschenk, das du einem Menschen machen kannst. Manchmal, nicht oft, manchmal, schenke ich jemandem ein A6 großes Zettelchen. Und da steht dann drauf Gutschein für. Vielleicht für ein Mittagessen oder ein Abendessen oder irgend sowas. Und das, ihr Lieben, das sind die kostbarsten Geschenke, die ich in meinem Leben jemals mache. Das ist Zeit. Ich schenke jemandem 2-3 Stunden meiner Zeit. Da bin ich ganz geizig mit, weil ich weiß, ich habe nicht so viel davon. Die versuche ich ganz, ganz weise zu benutzen, die ich habe. Ihr seid heute hier, habt heute Gott 2 Stunden eurer Zeit geschenkt. Ihr seid hierher gekommen oder 3 Stunden mit Fahrzeit. Und ihr habt diese Zeit investiert. Und das ist eine gute Investition, das war eine gute Entscheidung. Und so sollten wir auch mit Beziehungen umgehen. Beziehungen kosten Zeit und Mühe. Und Liebe lässt sich am besten folgendermaßen buchstabieren. Z-E-I-T. Das ist Liebe. Liebe bedeutet nicht, etwas über andere zu denken oder für sie zu tun, sondern Liebe fragt danach, wie viel wir von uns selbst geben. Besonders Männer haben hier ein Verständnisproblem. Ich habe oft schon gehört, wie jemand sagte, ich verstehe meine Frau und meine Kinder nicht, ich versorge sie mit allem, was sie brauchen. Was können sie denn noch wollen? Manch einem habe ich sagen hören, Mensch, jetzt hat sich meine Frau hat sich von mir scheiden und will sich scheiden lassen. Ich weiß gar nicht, was sie will. Ich gebe so und so viel Geld jeden Monat und arbeite hart dafür und mache extra Überstunden und bin 60, 70 Stunden bin ich unterwegs, um gutes Leben und das Häuschen abzuzahlen und all das. Und sie haben nicht erkannt, dass das, was die Frau eigentlich wollte, nicht Geld war. Klar, wenn Geld fehlt, dann ist es auch schwierig. Aber Geld ist nicht in der Lage, Zeit zu ersetzen, die deine Familie haben will von dir. Ich möchte dir als lieber Mann besonders sagen, sie wollen dich, deine Frau und deine Kinder. Sie wollen deine Augen, sie wollen deine Ohren, sie wollen deine Zeit, deine Aufmerksamkeit, deine Anwesenheit, deine Konzentration. Sie wollen deine Zeit. Sie wollen, dass du ihnen zuhörst, dass du einfach da bist. Nicht immer der gute Rat. Es geht gar nicht immer um einen guten Rat. Manchmal haben wir auch gar keinen als Männer. Manchmal haben wir vielleicht eine Träne, um mitzuweinen oder ein Lächeln, um uns zu beteiligen. Das Geschenk, nach dem sich die meisten Menschen sehnen, sind nicht Diamanten, rote Rosen oder Pralinen. Es ist ungeteilte Aufmerksamkeit. Denn die Liebe konzentriert sich so intensiv auf den anderen, dass sie sich selbst einen Moment lang vergessen kann. Das ist Liebe. Das heißt opfern, ja. Das tut weh, das ist nicht einfach, ja. Aber es ist es wert. Aufmerksamkeit sagt Folgendes. Ich schätze dich so sehr, dass ich dir das Wertvollste gebe, was ich habe. Meine Zeit. Wann immer du etwas von deiner Zeit gibst, gibst du ein Opfer, und sich zu opfern ist das wahre Wesen der Liebe. Die Liebe ist für den anderen da. Ihr lieben Ehepaare, du hast nicht geheiratet, weil du etwas bekommen wolltest, sondern du hast geheiratet, weil du etwas geben wolltest. Das war der Ursprung deiner Beziehung. Dass sich das im Laufe der Jahre ändern kann, das weiß ich wohl. Aber wie weise ist es, sich dann zurückzuerinnern und zu sagen, und wenn ich nie mehr was bekomme von dir, lieber Mann, ich will mich dir hingeben, so wie ich es versprochen habe. Und wo das geschieht, verändern sich Herzen. Nicht immer sofort. Manche Wunden sind tief und alt und brauchen Zeit. Aber wer kann sie ihm geben, wenn nicht du? Du kannst etwas geben, ohne zu lieben, aber du kannst nicht lieben, ohne etwas zu geben. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Johannes 3, Vers 16. Liebe bedeutet, etwas aufzugeben. Meine Vorlieben, meine Bequemlichkeit, meine Ziele, meine Sicherheit, mein Geld, meine Energie oder meine Zeit. Und zwar um eines anderen Menschen willen. Manch einer sagt, ich würde für dich sterben, so liebe ich dich. Doch feststellen kannst du es, indem du prüfst, ob diese Person auch für dich lebt. Das andere ist sehr romantisch und leicht gesagt. Aber für jemanden zu leben, das ist wirklich heldenhaft. Mein Leben für jemanden auf Dauer zu geben, als Ehepartner, deinen Ehepartner zu ehren, nicht nur am Hochzeitstag oder Muttertag oder was auch immer kommt, sondern im Alltag. Der Alltag ist das, worum es geht, ihr Lieben, nicht der Sonntag. In der Ehe geht es um den Alltag. Bei Gott geht es um den Alltag. Deinem Arbeitgeber geht es um deinen Alltag. Verpasst es nicht. Ich weiß, dass manche Menschen nur fürs Wochenende leben oder für den nächsten Urlaub oder das nächste Weihnachten. Du lebst im Alltag. Der Alltag ist das wirklich Wichtige. Liebe jetzt. Warum ist jetzt die beste Zeit, Liebe zu geben? Ganz einfach, weil du nicht weißt, wie lange du noch Gelegenheit dazu haben wirst. Wer will dir sagen, wie lange du noch hier bist? Vielleicht haben wir nächsten Sonntag schon jemand weniger hier sitzen, weil du nach Hause gegangen bist, zu Gott in den Himmel. Die Umstände verändern sich, ist ein weiterer Grund, warum du jetzt anfangen solltest. Die Umstände werden nicht einfacher, nur weil du wartest. Das ist eine Irrmeinung. Menschen sterben, muss ja nicht du sein. Vielleicht ist es der, den du gerne lieben möchtest. Wo jemand aus meiner Familie gestorben ist und mir so richtig bewusst wurde, wie schnell das gehen kann und wie wenig oder wie unmöglich es ist, da was zurückzuholen. Da habe ich angefangen, eine einschneidende Veränderung in meinem Leben vorzunehmen. Ich habe mir vorgenommen, mit meiner Mutter und mit meinem Vater Zeit zu verbringen. Das Wertvollste, was ich habe, das Wertvollste, was sie haben. Und so verabreden wir uns jedes Jahr, viermal, nicht so viel, aber viermal nur mit Mama und viermal nur mit Papa. Wir gehen spazieren, wir gehen was essen, wir gehen mal ins Kino, wir reden ganz viel. Das sind Zeiten, die kann mir keiner mehr rauben. Weil ich weiß nicht, was nächstes Jahr ist. Aber ich weiß, was jetzt ist. Ich möchte jetzt die Zeit nutzen, die ich habe. Ich möchte nicht irgendwann in 20 Jahren sagen, boah, wenn ich gewusst hätte, dass ich schon mit 80 sterben. Ja, mein Gott, was hätte ich noch alles mit ihnen gemacht? Ich habe es zu oft gehört, diesen Satz. Ich möchte ihn nie selbst gebrauchen. Ich möchte lernen aus den Fehlern, die andere so schwer bezahlen. Alle 5 Jahre mache ich eine Reise mit meiner Mutter, mit meinem Vater auch alle 5 Jahre. Jedes Mal, wenn der Geburtstag eine 5 hinten hat bei den beiden, machen wir eine Reise zusammen. Das haben wir jetzt einmal gemacht und jetzt mit Papa dieses Jahr die nächste Reise. Deswegen bin ich nächsten Sonntag nicht hier. Ich habe ein Zeitproblem. Ich bin in Rom mit meinem Vater für 4 Tage und ich freue mich drauf wie ein kleines Kind. Wir haben Zeiten zusammen. Manch einer hat vielleicht keine Eltern mehr und denkst, das ist vorbei. Guck doch mal in deine Umgebung, ob da nicht Menschen sind, denen du auch Zeit schenken kannst. Oder wenn du Kinder hast, warum fängst du nicht an, der Papa oder die Mama zu sein, die Zeit verbringt? Nur mit einem allein. Meine Kinder haben mich jeden Monat einmal für sich ganz alleine für 3 Stunden. Jedes Kind. Es wird immer anstrengender, je mehr man hat. Ne? Das könnt ihr euch vorstellen. Meine Schwester hätte da ganz andere Probleme, wenn sie diesen Maßstab hat. Aber mit 3 ist es dann noch zu schaffen. Moment, mit 2 ist das gar kein Problem. Aber wisst ihr, wenn wir das nicht anfangen, dann wird es nie was. Weil der Teufel raubt uns diese Gedanken. Er raubt uns Zeit. Er beschäftigt uns mit 1000 anderen Sachen, die ja doch so wichtig sind. Und auf einmal sind die Kinder groß. Und das Baumhaus ist immer noch nicht gebaut. Versteht ihr? Kinder werden groß. Das ist auch ein Grund, warum wir jetzt anfangen sollten damit. Und niemand garantiert, dass du den morgigen Tag noch erlebst. Wenn du anderen Menschen deine Liebe zeigen willst, dann tue es jetzt. Fang an, ehe dieser Tag sich neigt. Nimm dir eine halbe Stunde. Schreib deine Gedanken nieder zu dem, was du hier heute gehört hast. Und mach dich verbindlich. Nicht nur in der Gemeinde sollst du verbindlich sein, sondern umso mehr noch in der Familie. Mach dich verbindlich. Verbindlich ganz neu mit deinem Ehepartner. Meine Frau und ich, wir haben jeden Abend, jede Woche einen Abend nur miteinander. Das ist eine Zeit, die kann uns keiner rauben. Wenn das Säugling jetzt nicht da wäre, dann würden wir weggehen. Im Moment haben wir das ein bisschen zu Hause orientiert durch die Milch, die der kleine Mann noch braucht. Aber normal einmal die Woche raus, ohne Kinder, nur Mann und Frau zusammen. Über Dinge reden, wo man nicht redet, wenn Kinder dabei sind. Dinge tun, die man nicht tut, wenn Kinder dabei sind. Oh, wie schön. Hast keine Zeit dafür. Dann denk nach, woran es liegt. Dann denk nach, welche Arbeiten, welche Hobbys, welche Vereine du kündigen solltest, verändern solltest, neu organisieren solltest, damit du Zeit hast für das, was wirklich zählt. Es kann sein, dass es das einzige Mal in deinem Leben ist, dass du das so klar hörst, wie hier heute Morgen. Darum bitte, hör hin. Ich glaube, der Heilige Geist redet. Wenn du weißt, dass du eines Tages vor Gott stehen wirst, solltest du einmal über ein paar Fragen nachdenken. Wie wirst du ihm erklären, dass bestimmte Dinge und Projekte immer wichtiger waren als Menschen? Es gibt einen ganz tollen Film dazu. Der heißt Klick. Hat denn jemand gesehen von euch? Klick. Ihr solltet ihn euch alle anschauen. Dieser Film ist so plastisch über das, worüber ich jetzt hier versuche zu reden. Er zeigt es in Bildern, die ich schöner und besser und klarer selten gesehen habe. Mit wem solltest du in Zukunft dringend mehr Zeit verbringen? Frage Nummer 2. Mit wem solltest du in Zukunft dringend mehr Zeit verbringen? Da sollte ein Name stehen oder 2 oder 3 Namen. 3. Frage. Was musst du aus deinem Terminkalender streichen, um dies möglich zu machen? Was ist der Preis, den du zahlen solltest? Und 5. Welche Opfer musst du bringen? Ich habe euch eben was gesagt über Quality Times, so nennt man das heute, Qualitätszeit. Also Zeit, die nicht einfach nur nebeneinander her verbracht wird, wie vielleicht im Haushalt, wenn man nebeneinander Dinge tut, sondern Zeit, wo man sich qualitativ miteinander beschäftigt, wo man sich auf jemanden konzentriert. Du solltest solche Zeiten mit Gott haben. Wir nennen das hier stille Zeiten, die müssen gar nicht immer still sein. Ich bin manchmal da sogar richtig laut. Wenn ich mit meinem Vater rede, dann freue ich mich, dann singe ich, dann jubel ich. Konferenzen, gute geistige Konferenzen zu besuchen, um sich aufbauen zu lassen. Das sind Zeiten mit Gott. Oder Gottesdienste und die Zelle natürlich. Das sind alles Zeiten, wo ich mit Gott zusammenkomme. Dann gibt es Zeiten mit mir selbst. Ein riesiges Thema. Ich sage nur Stichpunkt Dream Days. Ich liebe diese Zeiten. Ich brauche sie jedes Jahr. Um mit mir selbst über ein paar Dinge klar zu werden, wo ich im Alltag nicht zukomme. Es gibt Leute, die nehmen sich einmal die Woche eine Zeit für sich selbst. 2-3 Stunden Nachmittag oder einen Abend, gehen spazieren, machen irgendwas, wo sie mit Dingen einfach umgehen können, die sie betreffen. Zeit mit meinem Ehepartner, habe ich drüber gesprochen, Eheabende. Oder wir lieben es gerne, 1-2 Mal im Jahr wegzufahren, auf dem Wochenende, nur wir beide. Schönes, romantisches Hotel, ist so unsere Sache, andere gehen lieber Camping machen. Was auch immer für dich passt. Investiere Zeit und Geld in diese Beziehung. Zeit mit Kindern. Wo du mit Kindern spielst. Wann hast du das letzte Mal mit deinem Kind einfach ein Spiel gespielt, was es spielen wollte? Egal, wie wenig es dir Spaß gemacht hat. Das ist Liebe, ihr Lieben. Stimmt doch, oder? Ich sehe gerade hier einen kleinen Jungen. Ist doch so, oder? Wenn Papa sowas mit dir macht, das ist doch genial, oder? Er spielt einfach, du darfst dir aussuchen und Papa spielt mit dir eine ganze Stunde lang ein Spiel. Och, mein Sohn liebt das, du. Der macht das gerne auf diesen Zeiten, die ich mit meinen Kindern habe, manchmal kommt er und sagt, ich möchte einfach mit dir mal Ritter spielen oder irgendwas. Dann hat er Figuren und Playmobil, dann bauen wir auf und dann schlagen wir Schlachten zusammen und das ist genial schön. Zeit mit meiner Familie. Natürlich so Zeiten, das ist oft das, was doch vorhanden ist, dass man Urlaube zusammen verbringt. Wobei es das auch immer öfters gibt, dass Leute dahin fahren und dahin fahren. Dann sieht man sich dann am Ende der Ferien wieder. Gefährlich, ihr Lieben. Zusammen zu spielen. Brettspielzeiten mit der Familie, gerade im Winter, ist herrlich. Macht sowas fest. Terminiert's euch. Das ist das Allerbeste. Ich kann euch nur sagen, all diese Dinge, terminiert sie euch in euren Kalender. Das macht euch nicht eng, sondern es gibt euch Weite. Mir hat früher mal jemand gesagt, boah, du planst alles so genau, du hast doch gar keine Zeit mehr, spontan zu sein. Dann sagst du, wenn wir beide unser Jahr beendet haben, dann gucken wir mal bei, wer wirklich was geschafft hat, was er gewollt hat, an Beziehungen zu pflegen. Und ich sag dir, du wirst nicht annähernd daran kommen, wo ich hingekommen bin, weil ich sie mir reserviert habe, die Zeiten. Da bin ich immer sehr spontan, in diesen Zeiten Dinge zu tun und auch Leute einzuladen. Aber wenn ich sie nicht reserviere, andere reservieren mir die Zeiten für irgendwas anderes. So, ich muss aufpassen. Sabbatorientiert planen heißt zuerst die wichtigen Termine und die betreffen Beziehungen. Zeit mit meinen Eltern, mit meinen Freunden, Sportzeiten, Gemeinschaft zu haben. Die Zelle ist so ein wichtiger Punkt, mit anderen Christen Zeiten zu verbringen. Wenn du noch in keiner Zelle bist, das sind die Kleingruppen, die nennen wir hier so, weil Zelle ein etwas Dynamisches ist. Nicht im Sinne von Gefängnis, sondern im Sinne von Leben bringend. Eine Zelle, die wächst, die teilt sich, die multipliziert ihr Leben immer weiter und immer größer. Es ist wundervoll, was dort geschieht. Ich fasse zusammen. Wir sind in die Familie Gottes berufen. Und Gott möchte, dass wir verbindlich zu einer lokalen Gemeinde dazugehören. Und darum solltest du die Verlobungszeit mit der Gemeinde, durch die du geistlich ernährt wirst, beginnen, um herauszufinden, ob da dein Platz von Gott sein soll. Die Taufe ist dann dein öffentliches Bekenntnis zu Christus und zur Zugehörigkeit zu deiner Gemeinde. Es gibt manchmal die Irritation, wenn jemand aus dem Katholischen kommt, bin auch katholisch gewesen als Kind, nicht wirklich Christ, aber katholisch religiös, bin auch getauft worden. Aber man hat mir das sehr klar gesagt, sagt, das war eine Segnung und die ist wundervoll, aber es war nicht die Taufe, denn für die Taufe musst du Christ sein. Und als Baby kannst du noch nicht sagen, ich glaube an den Herrn Jesus. Das ist einfach nicht wirklich das, was die Bibel hergibt für die Taufe. Also sei ganz entspannt, wenn du katholisch getauft worden bist. Dann sei entspannt und sag, das war eine wundervolle Segnung, aber wenn Gott mich in eine Gemeinde hineinberuft wie diese oder eine andere, dann lasse ich mich gerne nochmal als Erwachsener taufen und mache das damit deutlich. Was wirklich zählt, ist die Liebe. Ohne sie ist das Leben wertlos. Denn die Liebe hat ewig Bestand. Und der beste Ausdruck der Liebe ist, Z-E-I-T. Zeit. Ich lade euch ein, jetzt mit mir aufzustehen. Auch die, die gerade jetzt die CD hier von dieser Predigt hören, steht doch mit uns, stehen Sie mit uns, wenn Sie können. Und beten Sie, betet ihr doch folgendes Gebet mir nach, mit dem wir unser Leben Jesus Christus anvertrauen und ihn zum Herrn unseres Lebens machen. Herr Jesus, ich glaube an dich. Bitte vergib mir alle meine Sünden. Und sei du der Herr meines Lebens. Hilf mir, meinen Platz in einer Ortsgemeinde zu finden und ein Leben der Liebe zu führen. Amen. Amen. Nimm wieder Platz. Wenn du das von Herzen gebetet hast, dann hast du jetzt eine Freundschaft mit Gott begonnen. Dann hat Gott dir jetzt alle deine Sünden vergeben und du bist ein Kind Gottes geworden. Du hast ewiges Leben erhalten. Die Bibel sagt, dass Gott dich dann so sehr liebt, wie er Jesus liebt. Fantastisch, oder? Ich möchte dich ermutigen, beginne mit Gott zu sprechen. Gebet nennen wir das. Sprech mit ihm so, wie du mit mir oder mit irgendjemandem sprechen würdest, den du gut kennst. Beginne in der Bibel zu lesen. Fang an im Johannesevangelium und lies von da an einfach weiter. Beginne dich einer Kleingruppe anzuschließen, wo du mehr über Gott erfährst. Wenn du zum Christuszentrum gehören möchtest oder in die Richtung gehst, hier in der Nähe wohnst, auf der Seite 10 unseres Magazins findest du alle Kleingruppen, die zurzeit in unserer Umgebung sind, in vielen Ortschaften. So, ruf doch mal an, schau mal vorbei und finde heraus, was Gott mit deinem Leben vorhat. Und vor allem, besuche die Gottesdienste, verpasse keinen davon, lass dich in deinem Glauben weiter aufbauen. möchte das Nachsorgeteam bitten, doch sich hier drüben einfach mal aufzuhalten. Wer heute da ist, Melanie. Ja, prima. Ich möchte, dass, wenn wir den Gottesdienst gleich hier mal ins Abendmahl übergehen, dann möchte ich eine kurze Zeit geben, wo die von euch, die heute dieses Gebet wirklich ernsthaft zum ersten Mal mitgesprochen haben, wo ihr doch kurz zu diesen lieben Menschen geht, die hier am Rande stehen, die möchten noch mit euch beten und möchten euch noch was schenken.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.